Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Bibeltalk mit dem Titel Greift zu den Waffen. Und wir laden euch damit natürlich nicht ein, jetzt einen militärischen Umsturz zu planen oder mit Waffengewalt auf die Straße zu gehen, sondern vielleicht verrät hier unser kleiner blecherner Freund, den wir mitgebracht haben, schon mehr, um was es uns eigentlich heute geht.
Ich habe den Freund übrigens mal zum Geburtstag gekriegt von meiner Frau, weil die Kathrine weiß, dass ich so Ritterzeug liebe. Es geht heute um Waffen, und zwar nicht physische, blecherne Waffen, sondern um geistliche Waffen, die Gott uns schenkt, um die Waffenrüstung.
Paulus. Die bekannte Waffenrüstung aus Epheser 6, wo Paulus die Gemeinde auffordert, die doch zu ergreifen und anzuziehen.
Paulus selber befand sich im Gefängnis, hatte täglich zu tun mit römischen Soldaten und vielleicht haben ihn diese Soldaten auch inspiriert zu den Versen, die wir heute durchgehen. Epheser 6, ihr könnt mitlesen zu Hause, die Verse 10 bis 20.
Ich lese mal den Anfang. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels.
Wir möchten heute ganz praktisch überlegen, wie wir in diesen Kämpfen des Alltags bestehen können. Paulus bringt ja nicht ein weit entferntes Bild, sondern es geht um unsere ganz alltäglichen, auch inneren Kämpfe. Und das Entspannende gleich zu Beginn des Textes ist, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das heißt, letztlich sind das die Waffen Gottes. Es sind die Eigenschaften und Errungenschaften Gottes, die uns letztlich beschützen. Das ist ein Geschenk von ihm, alles, was wir heute besprechen. Und sie beschützen uns in diesem täglichen Kampf mit dem Diabolos, mit dem Durcheinanderbringer, also dem Feind, der alles durcheinander schütteln möchte im Alltag. Und das griechische Wort Methoden wird hier verwendet, also es sind Waffen.
Für die Anschläge.
Gegen die Anschläge, Methoden, Taktiken dieses Durcheinanderbringers. Und die nächsten beiden Verse zeigen die Art und Weise des Kampfes auf.
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.
Interessant, nicht? Wir sollen nicht einfach so knapp durch den Alltag kommen, sondern wir sollen sogar noch überwinden und das Feld behalten können.
Jetzt hast du ja was Interessantes rausgefunden, was es mit diesem Kampf auf sich hat, was für eine Art von Kampf Paulus hier Bezug nimmt, so aus der Kriegspraxis der Römer.
Ja, das griechische Wort für Kampf hier im Griechischen steht, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und dieser Ausdruck für Kampf bezeichnet den Ringkampf. Also es ist ein Kampf, wo der Feind ganz nahe kommt. Also es ist nicht irgendwie in Distanz, wo man mit Fernlenkwaffen in der heutigen Kriegsführung da den Feind beschießt in großer Entfernung oder früher mit Lanzen oder Pfeilen, Bogen irgendwie geschossen hätte auf Distanz, sondern es ist eben dieser ganz nahe Kampf.
Sehr existenziell, so 1:1.
Ja. Genau, so in Schwertreichweite, wir werden sehen, das sind vor allem Defensivwaffen, die wir gleich anschauen. Das Schwert ist die einzige Offensivwaffe. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie nahe der Feind rankommt, bis man das Schwert benutzen kann. Das zeigt auch im Alltag, es sind eben diese ganz, das gesagt, existenzielle und auch realen Herausforderungen, mit denen wir täglich zu tun haben. Mhm. Und dieser Ringkampf, der Nahkampf, der findet nicht theoretisch statt, sondern interessanterweise eben, es ist eine Auseinandersetzung mit den Herren da in den Lüften, also in der unsichtbaren Welt. Aber wie geschieht das konkret? Wenn wir da auch hineinschauen in 2. Korintherbrief, Kapitel 10, beschreibt Paulus diesen Kampf auch. Und er sagt, Die Waffen, die Gott uns gibt, die dienen dazu, alles Hohe und Gedanken niederzureißen. Also Paulus sagt, das, was eigentlich unsichtbar ist, dieser unsichtbare Kampf, findet seinen Niederschlag in unserer Gedankenwelt. Also es hat zu tun, mit welcher Haltung leben wir, stehen wir im Alltag und welchen Gedanken in uns geben wir Raum.
Also du meinst jetzt auch konkret Gedanken von Sorge, Angst, Panik?
Und so weiter. Da kommen wir gleich noch drauf, denke ich, bei den einzelnen Waffen. Aber es ist ja der Durcheinanderbringer. Wir könnten ganz aktuell auch sagen, jetzt in dieser Corona-Zeit, da gibt es ja so viel Meinungsverschiedenheit und Spannung und Kämpfe und verschiedene Gedanken. Auch in diesen Auseinandersetzungen, dass wir wieder Frieden finden und uns auf Gott ausrichten können. Also es sind ganz praktische Eigenschaften, die uns helfen. In dieser Verwirrung unserer Gedanken.
Und da geht es jetzt darum, dass wir eigentlich von Gott eine Rüstung bereitgestellt kriegen, die nicht nur so einen kleinen Teil von uns abdeckt, sondern eben die ganze Waffenrüstung. Das ist jetzt hier nicht so gut bei dem dargestellt. Aber es geht um eine Vollmontur, also genau. Um eine Ganzkörperrüstung, könnte man sagen, Ganzkörperschutz.
Wir haben dieses kleine römische Männchen mitgebracht. Wie gesagt, Paulus befand sich im Gefängnis, von Römern bewacht, und da müssen wir uns so einen römischen Legionär vorstellen, wie wir es gerade gesehen haben. Eben, das ist eher eine Mittelalterrüstung. Wir haben mal 2016 ein prophetisches Bild herausgegeben, und da hat unsere Grafikerin mit folgender Illustration gearbeitet. Wir haben euch auch davon ein Bild mitgebracht, und bei dieser Mittelalterrüstung die verschiedenen Teile bezeichnet, die auch vorkommen im Text von Paulus. Übrigens, das könnt ihr auch noch bestellen, 2016 erschienen, die Waffenschmiede, dieses prophetische Bülter. Überhaupt, wenn es euch interessiert, vierteljährlich von uns Post zu bekommen, könnt ihr das prophetische Bülter abonnieren, wenn ihr es noch nicht habt. Gut, schauen wir uns jetzt diese Waffen an, oder?
Erst mal Schritt für Schritt.
Defensivwaffen,
genau. Insgesamt 7 Waffen, die wir mit euch kurz anschauen. Wir beginnen mit der ersten Waffe, das steht in Vers 14. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Also die erste, Waffe ist jetzt noch nicht gerade wirklich eine Waffe, aber sehr entscheidend, dieser Gurt der Wahrheit. Warum ist der Gürtel für einen römischen für so einen Soldaten so ein entscheidendes, nicht ein Accessoire, sondern was Lebensnotwendiges?
Ja, es war wirklich nicht nur ein Accessoire, sondern man sagte, es war sogar der Ausweis des römischen Soldaten. Das heißt, am Gurt hat man den Soldaten erkannt. Ich war früher in der CVJM-Jungschar bei uns in der Schweiz, und da hatten wir auch so einen Gürtel mit dem Emblem, da ist ein Chi und ein Rohr, das Christuszeichen und der Zephi-Vers. So ähnlich stelle ich mir das vor bei den Römern. Man erkannte die Soldaten an den Gürteln, denn die Gürtel, die trugen sie immer. Auch wenn sie die Rüstung nicht in Kampfesmontur übergezogen hatten, sondern sie sich unterwegs bewegten, von einem Ort zu anderen, leicht bekleidet. Denn die Römer hatten immer so eine Art Tuch, eine Tunika, und dieses Tuch musste befestigt werden mit einem Gürtel. Das heißt, sie wären gestolpert, wir können sagen, über ihre eigene Unterwäsche, hätten sie ihren Gürtel nicht angezogen.
Oder sie hätten die Rüstung gar nicht drüber anziehen können, ohne diesen Gürtel drunter.
Genau, das hat dieses Tuch da am Körper festgemacht. In Jesaja 11 heißt es...
Ich habe es hier gerade aufgeschlagen, jetzt mal nach Luther... Eigentlich über den kommenden Messias. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften.
Ist es nicht interessant? Es ist eben die Eigenschaft des Messias, die hier beschrieben wird. Und also der Messias selber umgürtet sich, und ein Stück weit so wie er können auch wir uns gürten. Aber es sind eben diese Eigenschaften, die wir auch bei ihm sehen.
Wie du am Anfang gesagt hast, es sind eigentlich alles eben Gottes Waffen, nicht Waffen, die wir selber produzieren müssen, sondern es sind diese Eigenschaften eigentlich von Jesus, die er uns zur Verfügung stellt.
Jetzt, wieso ist dieser Gürtel, der quasi unsere Unterwäsche zusammenhält, die Wahrheit, könnten wir uns fragen.
Was heißt Wahrheit jetzt in unserem Zusammenleben als Einzelne und in Gemeinden?
Die Bibel, die kommt ja noch. Das Schwert, also es ist nicht die biblische Wahrheit im Sinn der biblischen Botschaft gemeint, sondern wir könnten ganz grundsätzlich von Wahrhaftigkeit ausgehen. Also Transparenz, Offenheit, Echtheit, Authentizität. Das heißt, echt sein im Leben, sonst stolpern wir über unsere Unterwäsche. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das gilt auf allen Ebenen. Mhm. Also beginnen wir unter uns in der Ehe. Ich denke, je dauerhafter eine Beziehung sein soll, desto mehr muss sie auf Offenheit und Echtheit aufgebaut
Transparenz. Ehrlichkeit.
Nichts vormachen. Gilt auch für eine Hauszelle. Wenn ihr zu Hause in einem Hauskreis seid, die Stärke der Gruppe wird eigentlich dadurch definiert, wie schwach wir voreinander sein können.
Wie ehrlich wir mit dem sein können, was in uns vorgeht, mit Fehlern, mit Versagen, mit Ängsten. Aber ich denke auf der anderen Seite auch mit Stärken. Muss man auch ehrlich sein können.
Je besser eine Freundschaft, desto eher können wir über die persönlichen, intimen Dinge sprechen, auch Brüche im Leben, oder Sachen, die uns beschäftigen, Nöte, Ängste und so weiter. Das ist eigentlich eine Stärke, ja. Oder in dieser Transparenz und Echtheit leben
zu können. Ich meine, wenn alles am Licht ist, kann man auch nicht über Dinge aus der Vergangenheit stolpern, die dann irgendjemand ausgräbt und vorzerrt, wie es gern in den Medien gemacht wird bei irgendwelchen Prominenten. Wer von Anfang an mit dieser Wahrheit sich umgürtet, transparent ist mit Vergangenheit, mit Dingen, die zurückliegen, mit Dingen, wo man am Kämpfen ist, kann man nicht mehr drüber stolpern. Kann einem nicht zum Stolperstein mehr werden.
Das sind ja auch die Methoden des Feindes, sind ja gerade Dunkelheit, Lüge, ja. Vertuschen.
Dinge irgendwo unter einer Decke halten.
Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit und all diese Dinge verlieren schon mal an Kraft, wenn sie ans Licht kommen.
Von Anfang an auf dem Tisch liegen. Ja.
Genau, aber es braucht auch ein Stück weit eine Bereitschaft, ne, ehrlich zu sein und zu seinen Schwächen zu stehen, auch vor Gott, voreinander.
Und ich denke jetzt gerade spontan, vielleicht braucht es auch diese zweite Waffe, damit die erste möglich ist, damit die Offenheit, die Wahrheit möglich ist. Gehen wir zur zweiten. Das zweite ist der Panzer der Gerechtigkeit. In Vers 14 geht es weiter. Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit.
Wieder in Jesaja 59, da heißt es, er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Das heißt, das ist letztlich die Gerechtigkeit von Gott. Und grundsätzlich, wenn wir jetzt über Gerechtigkeit sprechen, bei uns, wir wissen, Jesus hat uns gerecht gemacht. Er nimmt unsere Sünde und macht uns gerecht.
Also nicht der Panzer der Selbstgerechtigkeit und der eigenen weißen Weste, sondern der Panzer der Gerechtigkeit von Jesus, die Jesus uns zuspricht.
Der Panzer, das ist der Teil der Rüstung, der das Herz beschützt. Also diesen Bereich, die Brust, sagt der Brustpanzer der Gerechtigkeit, dort, wo wir verletzlich sind. Das ist ja unser Herz, unsere Emotionen, unser Gefühl, wer wir sind. Und die Taktik des Feindes will uns ja ständig niedermachen. Mit Selbstzweifel,
Selbstanklage,
Scham, Minderwert und so weiter. Und schon die Sprüche, die rufen uns zu, wir sollen unser Herz beschützen.
In Sprüche 4, 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus kommt das Leben.
Und wie beschützen wir jetzt unser Herz in diesem Bild der Rüstung? Indem wir eben die Gerechtigkeit von Gott anziehen. Indem wir sagen, hey, Jesus hat uns gerecht gemacht. Und wie es denn heißt im Römerbrief, im Römer 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wenn wir wirklich diese Gerechtigkeit von Jesus angezogen haben, dann können uns diese Speer- und Schwertstiche nicht verletzen im Herz, wenn die eben kommen, wenn uns selber anklagen, Verdammung kommt, all das Zeug.
All das hätte ich sollen oder, ja.
Und das wird ganz konkret. Also stellt euch vor, heute Abend, was habt ihr während des Tages erlebt? Wo versuchten sich diese Gedanken einzuschleichen? Hätte ich doch, wäre ich, ich habe wieder versagt und es ist mir nicht gelungen, hat nicht geklappt. All die Dinge, die uns runterziehen im Herzen, da müssen wir ganz konkret dann diesen Panzer der Gerechtigkeit dem entgegensetzen. Im 1. Thessalonicher 5,8 spricht Paulus vom Panzer des Glaubens und der Liebe. Mhm. Ich denke, wir kommen danach zum Schild des Glaubens, aber es braucht eben Glauben, nach diese Liebe von Gott, nach der Glaube, ich bin in seiner Liebe, ich bin angenommen, ich bin Gottes Kind. Und ja, wir machen Fehler, klar.
Aber wir leben aus der Vergebung. Und das ist eigentlich dieser Panzer, wo wir sagen können, nein, all diese Anklage, die muss da jetzt abprallen, weil ich lebe aus dieser Vergebung, die Jesus schon mir gegeben hat für mein Versagen.
Mhm. Und wir werden gerecht, nicht aus eigener Kraft, sondern Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir werden zu Gottes Gerechtigkeit, er hat uns gerecht gemacht. Oder Luther sagt, es ist ein fröhlicher Tausch, ich gebe ihm meine Schuld, mein Versagen und bekomme dafür geschenkt sozusagen die weiße Weste wieder, das ist
der Panzer der Gerechtigkeit, ja.
Der Brust und Gott nimmt mich an, er liebt mich und ich kann alle diese Gedanken, die mich fertig machen, da kann ich sagen, nee, da ist dieser Panzer der Gerechtigkeit dazwischen.
Bis hierher und nicht weiter.
Er hat mich gerecht gemacht. Ich bin geliebt von ihm. Gut.
Gehen wir zu den Füßen. Mhm. Die dritte Waffe, Vers 15, Epheser 6, Vers 15. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Ich meine, das ist ja nicht das Erste, woran man bei Waffen denkt, an die Füße, an das Schuhwerk. Aber hier ganz entscheidend und du hast auch wieder eigentlich einen messianischen Bezug gefunden zu dieser Waffe an den Füßen.
Jesaja 52 ist die Rede von den Freudenboten, die Frieden verkündigen. Also es sind wieder diese Füße der Freudenboten, die werden thematisiert und sie verkündigen Frieden. Das ist doch interessant, auch hier bereit einzustehen für das Evangelium des Friedens. Mhm. Auch hier kommt der Friede vor. Und die römischen Legionäre, die hatten Sandalen, die banden sie unter ihre Füße mit Riemen. Und das waren genagelte Sandalen. Also hat es Nägel drin, dass sie eben auch im rutschigen Terrain sich bewegen konnten, während der Schlacht nicht ausrutschten, sondern festen Stand hatten. Das finde ich interessant, dass ausgerechnet der Friede etwas damit zu tun hat. Also im Alltag, auch mitten im Kampf, diesen inneren Frieden zu haben. Mhm. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus auch am Schluss, Kapitel 16, der Gott des Friedens wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Hat wieder was mit den Füßen zu tun und mit dem Frieden. Auch hochaktuell, natürlich jetzt in dieser Zeit der zunehmenden Polarisierung unserer Gesellschaft, wo Frieden immer rarer wird, der Ton auch der öffentlichen Diskussion rauer. Mhm. Was für eine Waffe, wenn wir diese Boten des Friedens sind und unter unseren Füßen, wo wir hier hinkommen, Friede verbreitet wird.
Ist, finde ich, ein sehr schöner Vers, der auch nochmal zeigt, was eigentlich unsere Berufung ist, als diese Gemeinde, als der Leib von Jesus, eben diese Waffe zu haben, die nicht Zerstörung bringt oder dazu da ist, andere niederzumachen, sondern eben Frieden zu bringen, für ein Evangelium des Friedens zu stehen, durch das, was wir sind, wie wir reden, wie wir leben, dass es sichtbar wird, da ist dieser Friedefürst, der Friede in Person, Jesus. Und wo wir hingehen, bringen wir eben Frieden, ja, in diese Uneinigkeiten, dieses Durcheinandergebrachte.
Und du hast gesagt, es ist nicht ein Evangelium der Harmonie,
genau,
aber des Friedens. Also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen im Sinn von einfach einheitsfrei.
Frieden um jeden Preis im Sinn von
gleicher
Harmonie.
Meinung und alle sind wir uns eins. Wir müssen uns gar nicht eins sein. Wir können verschiedene Meinungen haben, verschiedene Ansichten.
Solange es auf dieser Basis des Evangeliums des Friedens ist.
Wenn wir uns in Liebe begegnen und mit Respekt. Und natürlich grundsätzlich das Evangelium des Friedens ist natürlich das Evangelium, dass Gott Frieden macht mit uns Menschen, dass er uns annimmt in Jesus Christus und die Welt versöhnt hat mit sich. Und deshalb sind sie ja auch die Beschuhung beim Legionär die Sandalen, auch der Bereitschaft, Schuhe der Bereitschaft. Es braucht auch eine gewisse Bereitschaft, zum Glauben zu stehen im Alltag. Oder wenn uns jemand fragt, wie es heißt im Petrusbrief,
alle Zeit bereit,
Rechenschaft abzulegen, dass wir auch sagen, hey, das ist meine Hoffnung in meinem Leben. Der Glaube, der trägt mich. Oder auch im Idealfall, wenn jemand sagt, wieso bist du so friedlich? Oder ich habe dich beobachtet. Du hast einen Frieden, auch wenn es in deinem Leben drunter und drüber geht. Woher kommt das? Dann können wir eben Boten sein dieses Evangeliums des Friedens und sagen, du, ich habe da einen in mir, der mir diese Qualität von Frieden schenkt. Gut, Frieden inmitten von Streit, Zwisten, Entzweiung ist es eine wichtige Waffe. Gut, die nächste Waffe.
Die nächste Waffe, der Schild des Glaubens, Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Vor allen Dingen aber, also eine besondere Priorität. Und du kannst ja eigentlich gerade sagen, warum dieser Schild jetzt nicht ganz das trifft, was Paulus meint, weil der ist ein bisschen klein geraten hier.
Genau, ein römischer Langschild war wesentlich größer und finde ich auch bezeichnend. Interessanterweise haben sich die Römer ja in Formation geschützt, auch schon die Griechen. Und in dieser Phalanx, wenn sie eine Schlachtreihe gemacht haben und Schild an Schild aufgereiht, sogar noch die Schilder dann über sich gehalten, zeigt uns auch, in der Gemeinschaft sind wir stark, weil wir in der Gemeinschaft auch diesen Glauben haben, der uns schützt. Und dieses römische Langschild war gefertigt aus Holz, mit Leder überzogen und Eisenbeschlägen verstärkt. Also es war nicht so ein lumpiges Schild wie hier dieses Blech da, sondern das war so ein richtig schwerer Holzschild, Leder überzogen, mit Eisenbeschlägen. Und der konnte effektiv feurige Pfeile auslöschen. Es gab auch diese Brandpfeile, die abgeschossen wurden. Und wenn diese feurigen Pfeile auf dieses Leder trafen und das Holz, dann erloschen sie. Also da war diese Substanz des Schildes, das die Pfeile zum Erlöschen brachte. Interessanterweise lesen wir im Hebräerbrief von der Substanz des Glaubens, Hebräer 11. Luther übersetzt eine feste Zuversicht. Wörtlich steht da, der Glaube ist eine Substanz. Und das ist ja auch dieser Schild des Glaubens. Also dieser große Schild, heißt der Glaube, hat eine Substanz, die uns in diesem Kampf wesentlich helfen kann. Eben Paulus betont das vor allen Dingen. Der Glaube ist wichtig.
Und was da ja auch noch reinspielt bei so einem Schild, den muss man dann aktiv vor sich halten. Ich meine, der Helm ist auf dem Kopf, der Brustpanzer ist auch schon da, die Füße auch. Aber den Schild muss man dann doch im richtigen Moment positionieren in die richtige Richtung, aus der diese Pfeile geflogen kommen und sich eben dahinter verbergen, dahinter in Schutz bringen, Sicherheit bringen.
Schild des Glaubens. Also können wir jetzt sagen, okay, wenn jetzt Pfeile der Angst, der Sorge oder des Unglaubens kommen, und das ist ja wirklich ganz konkret, ich denke, ich schaff's nicht.
Ja, jeder von uns hat irgendeine Liste mit ungelösten Problemen oder Herausforderungen.
Das macht mir Sorgen, dann muss ich diesen Glauben aktivieren und auch diesem Zweifel, eben dieser Sorge, dieser Angst entgegenhalten. In 1. Korinther 7 spricht Paulus auch von brennenden Begierden, also Feuer, also das kann auf verschiedenen Ebenen sein, da kann auch
Versuchungen
eben Begierden oder auch Zorn, der lodert in uns oder was auch immer. Also diese Dinge, die uns treffen wollen, in welcher Form auch immer diese feurigen Pfeile kommen, wir können die im Glauben stoppen. Sagen,
bis hierher und nicht weiter.
Und wie geht das, dem zu stoppen? Das ist ja dann das Offensive. Darauf kommen wir bei der übernächsten Waffe. Ich denke, ich verrate es schon mal, wir müssen dem natürlich eine andere Wahrheit entgegensetzen, weil die Pfeile, wir haben gesagt, es beginnt ja in unserem Denken, da findet der Kampf statt. Und da müssen wir, wenn wir sagen Stopp, im Glauben dem auch etwas entgegensetzen können, eine andere Wahrheit, die eben das, eine Substanz, die wir in uns haben, die das zum Auslöschen bringt.
Da werden wir nachher ein paar Beispiele sehen, wie das geht.
Genau, und jetzt haben wir
sind wir schon Gedanken, bei den Gedanken
genau gesprochen.
Dann gehen wir gerade hier zu diesem Helm, zu dieser nächsten Teil der Rüstung. Nehmt den Helm des Heils, heißt es in Vers 17. Und ich finde, Helm, Kopf, da ist schon mal ganz klar, es hat wirklich auch mit Gedanken zu tun.
Heil, wir haben ja schon den Brustpanzer der Gerechtigkeit betrachtet, Heil, Errettung, Gerechtigkeit, würde ein ähnliches Spektrum nochmals abdecken. Und da war mit Derek Prince war mal eine Hilfe, seine Ausführungen zur Waffenrüstung. Derek Prince bezieht sich jetzt auf 1. Thessalonicher 5, 8 beim Helm.
Da redet ja Paulus davon, dass wir den Helm der Hoffnung auf das Heil haben. Also wir reden ja auch vom Helm der Hoffnung aus dem Grund.
Das spielt in verschiedenen Stellen, auch bei den Paulusbriefen, eine Rolle, auch im Epheserbrief. Paulus ist im Gefängnis und trotzdem hat er Hoffnung. Könnt ihr mal nachschauen, Epheser 1, 2 und 4 oder Kolosserbrief, Timotheusbrief. Und auch im Hebräerbrief spielt die Hoffnung eine wesentliche Rolle.
Da haben wir
Rolle.
Dieses ganz schöne Bild, dass die Hoffnung der Anker unserer Seele ist. Hebräer 6, Vers 19, also die Hoffnung ist wirklich dieser Anker, der uns festhält, unsere Seele, die ängstlich und verzagt ist und da von den Wogen des Lebens gern hin und her geworfen wird.
Es ist ja letztlich Jesus, der uns diese Hoffnung schenkt. Sie ist die Hoffnung auf das Heil. Es gab mal in der Schweiz diese Werbung für Fahrradhelme. Kluge Köpfe schützen sich. Und was fürs Fahrrad gilt, gilt genauso im geistlichen Leben. Wir sind klug, wenn wir die Gedankenwelt schützen. Und eben gerade in diesen bewegten Zeiten, in denen wir uns befinden, Covid-Krise, was auch immer uns beschäftigt, lassen wir Resignation, Bitterkeit, Verzweiflung, Entmutigung in unseren Kopf rein oder haben wir eben diesen Helm aufgesetzt, den Helm des Heils, den Helm der Hoffnung auf das Heil?
Ich meine, das Problem bei diesen Gedanken ist ja, die bleiben ja nicht da oben, sondern die wirken sich ja aus. Ich meine, man weiß es heute mit der ganzen Psychosomatik, welchen großen Einfluss eben unsere Gedanken, wie wir über uns, über Situationen denken, ob wir Hoffnung noch haben oder ob wir innerlich schon aufgegeben haben, wie sehr sich das körperlich auswirkt, niederschlägt. Du hast doch da ein schönes Beispiel aus deinem Leben, wo du das sehr eindrücklich erlebt hast, wie die Einstellung zu einer Sache sich wirklich körperlich ausgewirkt hat.
Also es begann nicht ganz so schön. Ich habe nämlich Sonntagabend an einer Scheibe hantiert und du hast noch gesagt, zieh doch Handschuhe an. Und ich dachte, ach was, das hält. Aber muss so eine schlechte Qualität von Scheibe gewesen sein. Die ist zerbrochen, hat mir den halben Daumen abgetrennt. Also Sehne war durchtrennt, Nerv war durchtrennt. Ein Freund brachte mich in die Klinik und da haben die reingestochen und gefragt, spüren Sie was? Ich habe gesagt, nö, spüre nichts. War dann ein Fall für den Handchirurgen, der hat mich spät nachts, irgendwie zwischen 1 und 3 Uhr, da zusammengeflickt unter Vollnarkose. Ich habe heute noch Bewunderung überhaupt für die Chirurgen, was die schaffen. Der hat da mikrochirurgisch die ganze Sehne da wieder eingehängt, eine Beugesehne, hochkomplex, und den Nerv zusammengenäht unter dem Mikroskop und so weiter. Und dann begann der Heilungsverlauf eigentlich ganz hoffnungsvoll.
Ich war optimistisch. Bis du die Schiene abnehmen durftest.
Genau, und als ich dann zu dem Punkt kam, als die Therapeutin mich aufforderte, meinen Finger zu bewegen und ich eigentlich Übungen machen sollte, wie ich diesen Daumen wieder bewegen darf. Ich kann mich noch genau erinnern, es war zu Beginn so schwierig, wir saßen im Auto.
Du hast ihn keinen Millimeter bewegen können.
Ich wollte mal, ich habe immer gesagt, Finger beweg dich, ich muss das üben. Und es ging einfach nicht. Und ich weiß es noch, da ist so eine Hoffnungslosigkeit in mich reingekommen. Ich habe gedacht, das wird nie was.
kannst nie wieder Klavier spielen oder irgendwas machen.
Na, tippen auf dem Computer. Wenn ihr mal einen Daumen kaputt habt, merkt ihr erst, wie oft ihr den braucht. Bei jedem Griff, auf jeden Fall, die Wende kam dann, als ich wieder bei diesem Chirurgen war, dem ich zusammenflickte zur nächtlichen Stunde und ich ihm meine Zweifel an der Wiederherstellung meines Fingers äußerte. Und das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil ich dachte, ich habe so gefragt, ja, wird das je wieder was? Dann hat er sich so aufgebäumt und gesagt, aber hallo, was denken Sie eigentlich, weshalb ich das Ganze wohl gemacht habe?
Mitten in der Nacht.
Genau, stellen Sie eigentlich meine Kunst in Abrede oder was soll das, ja? Und ich bin fast erschrocken und habe gemerkt, er glaubt an die Wiederherstellung. Er glaubt, er hat das gut gemacht, hatte er auch. Und ich glaube, so müssen wir manchmal auch dieses Aber-Hallo hören. Und Paulus sagt im 1. Timotheusbrief 1,1, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Eigentlich wieder diese Stimme der Hoffnung von Jesus. Ich glaube, der sagt uns immer wieder, hey, Aber-Hallo.
Und du hast ja dann gemerkt, kaum hast du wieder Hoffnung in dein Herz gelassen, ist es steil bergauf gegangen.
Mhm. Also diese Ergotherapeutin hat sogar eine Arbeit geschrieben über meinen Finger. Deshalb hat sie das alles genau notiert, musste sie sowieso, aber hat ein besonderes Augenmerk auf diesen Heilungsverlauf gelegt. Und sie konnte das dann zeigen, wie die Kurve anstieg und
wo
die Beweglichkeit...
Wo du dein Denken geändert hast.
Es hat sich wirklich physisch ausgewirkt auf den Genesungsprozess meines Fingers. Kleines Beispiel.
Wie entscheidend es ist, dass wir eben... Kluge Köpfe schützen sich, diesen Helm der Hoffnung bewusst die Hoffnung kultivieren, die ja nicht aus uns selber kommt, sondern Jesus ist die Hoffnung in Person. Eigentlich geht es darum, dass wir uns das bewusst machen, darin leben. Mhm. Wir haben Hoffnung, die wirklich real ist, lebendig ist.
Anker der Seele, Hebräerbrief, die uns festhält in den Auseinandersetzungen des Lebens. Auch dort, wo du dir heute Sorgen machst, du denkst, ich schaff's nicht und es gibt keinen Weg, auch Bitterkeit, Verzweiflung, Entmutigung reinkommen konnte. Zieh wieder den Helm an und sag, nein, wir können Gott eigentlich nicht überschätzen. Er hat immer einen Weg.
Wir können immer wieder sagen, ich stelle mich auf die Hoffnung, auch wenn ich sie noch nicht spüre. Ich stelle mich jetzt mal drauf, dass ich einen Gott der Hoffnung habe, der nicht aufgibt, mich nicht aufgibt, die Situation nicht aufgibt. Mhm.
Also zieht an, das ist auch...
Was Aktives wieder.
Und eine Haltung, ich nehme das für mich.
Gut, kommen wir zur einzigen Angriffswaffe.
Ich zücke sie schon mal. Das ist nämlich dieses Schwert. Dem Soldaten hier fehlt es, aber der römische Soldat hatte es.
Das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Schreibt Paulus in Vers 17.
Ein römischer Legionär hatte ein Kurzschwert, der trug das, interessanterweise am Gürtel. Das heißt, der Gurt der Wahrheit hat was mit dem Schwert des Geistes auch zu tun. Das ist ja auch die Wahrheit Gottes, dieses Schwert.
Die Größe von dem Schwert kommt ungefähr so hin, 50 cm Klinge.
Genau, so ein Kurzschwert, etwa 50 cm Klinge.
Für den Nahkampf.
Also ihr merkt, das ist wirklich ein kurzes Schwert, das den Feind ziemlich nah an sich heranlässt.
Ich bin jetzt schon noch beruhigt, dass das nicht auf mich richtet.
Ja, genau. Und also wir merken, wie nah uns das geht im Alltag. Das ist nicht so irgendwas auf Distanz. Und was ist das Schwert? Das ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Paulus bezeichnet es als Wort Gottes und er verwendet das griechische Wort Rhema. Also es gibt im Griechischen für Wort Gottes zwei Begriffe, Logos, das ist so, wir haben heute noch Logik, also die bleibende Wahrheit, die einfach gültig ist, das Wort Gottes, als eben diese weltordnende Größe, weltumspannende Vernunft, der Logos und gleichzeitig Rhema, das lebendige Wort Gottes. Und hier verwendet er Rhema. Also das Wort, das in die Situation hinein gesprochen wird, quasi das Schwert, das gezückt wird, ganz konkret. Mhm. Also nicht einfach die allgemeine Wahrheit, sondern die ganz konkrete Wahrheit, die ich jetzt in dieser Situation dem Feind entgegenschmettern kann.
Also genau. Es sind ja auch diese geschriebenen Worte, die dann plötzlich lebendig werden für uns. Und wir merken, genau dieses Wort kann ich jetzt nehmen und dieser Situation entgegenhalten.
Und das beste Beispiel gibt uns Jesus selbst.
Jesus selber in der Wüste, in Matthäus 4 lesen wir, wie er in der Wüste ist, wie er vom Teufel versucht wird, der ihn auf diese verschiedenen Weisen herausfordert, versucht. Und was antwortet er? Was er ist sein immer, Schwert, wo er den Feind zum Verstummen bringt?
Er sagt immer, es steht geschrieben.
Es steht geschrieben.
Und dann bringt er einen Bibelvers. Das ist jetzt eben ein Bibelvers, der in seinem Leben zur Anwendung kommt. Also die Franzosen sagen ja für auswendig lernen, connaître par cœur.
Ja, im Englischen auch.
Ja, know by heart. Das ist quasi etwas, was Jesus jetzt nimmt und ganz konkret in diese Situation hineinspricht, weil er weiß, das ist die Wahrheit. Und da können wir uns auch fragen, was sind diese eben Worte von Gott, die nicht einfach nur Logos sind, sondern Rhema wurden zu diesen Worten, die die Situation verändern. Mhm. Also ich kann ein Beispiel bringen. Ich habe vorhin von dieser Operation erzählt und bei allen Operationen, ich bin irgendwie immer reingegangen mit Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und ich weiß, das wurde für mich, wurde dieses Wort wirklich zu einem Rhema, zu einem lebendigen Wort. Und wenn ich mit Angst und Bangen in die Vollnarkose reinging, habe ich mich daran erinnert und gesagt, hey, es gibt dieses Licht und Gott ist meine Kraft, auch in meinem Unvermögen. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Hast du noch eins?
Ich meine, was ist das in Psalmen? Harre meine Seele, also harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Trost ist. Und das hat mir schon geholfen in Momenten, wo es jetzt gibt, es ist aussichtslos. Ich sage nein, ich sage jetzt, ich werde ihm noch danken. Und ich habe mich wie daran festgehalten und diesen Sorgen oder diesen Problemen, in denen Kinder waren oder was auch immer, das entgegengehalten. Gesagt, es wird der Moment kommen, wo ich ihm danken werde, dass er uns dadurch geholfen hat.
Wir bringen ein Beispiel aus den Psalmen. Viele davon sind von David.
Und ja, er war ja der Meister im Entgegenschleudern.
Und denken jetzt zum Beispiel an Goliath, oder ist dieser große Feind. David nimmt die 5 Steine aus dem Bach und schleudert sie seinem Feind entgegen, im wahrsten Sinn des Wortes. Kann auch ein Bild sein eben für diese Kämpfe in unserem Leben. Ich habe jeweils mit den Konfirmanden diskutiert, hey, was sind solche Wahrheiten von Gott, die wir unseren inneren Feinden, eben dem bedrohlichen, angstmachenden, uns nervenden, entgegenschleudern kann. Und haben mit den Konfirmanden jeweils Psalm 18 gelesen, auch wieder so ein Psalm. Und ich habe ihnen gesagt, unterstreicht mal die Verse, die für euch solche Aussagen sind, wie mit Gott kann ich über Mauern springen. Da ist diese Prüfung, die macht mir Angst, Hilfe, ich schaffe es nicht,
wie eine Mauer.
Aber ich weiß, mit Gott schaffe ich es und so weiter. Ist auch eine gute Übung, macht es mal bei euch im Hauskreis, in der Kleingruppe. Wieso nicht mal austauschen, was sind eben diese Wahrheiten, wo wir wissen, es ist dieses lebendige, zweischneidige Schwert, so heißt es dann im Hebräerbrief.
Oder eben diese Steine, mit denen wir ganz sicher treffen,
genau,
weil wir sie schon viel in der Hand hatten.
Und das ist die Offensivwaffe, das Wort Gottes. Deshalb lohnt es sich auch die Bibel zu lesen, das Wort zu kennen und das Schwert zu schärfen für den entscheidenden Moment.
Gehen wir jetzt zur letzten Waffe.
Eigentlich wäre es vorbei. Es sind die Elemente der klassischen Waffenrüstung. Aber wir lesen noch ein bisschen weiter und ich glaube, es ist kein Zufall. Wir haben das 7. Waffe genannt. Eben, das geht jetzt über die Waffenrüstung raus. Aber Paulus spricht im Anschluss an diese römische Vollrüstung, spricht er übers Gebet.
Genau. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Du hast ja das Gebet als weitere Waffe aufgeführt, so als die Fernstreckenwaffe
Raketen,
oder
ja,
der
ja.
Raketenabwehrsystem.
Es gab auch schon bei den Römern eine Waffe auf Distanz, neben Pfeil und Bogen, auch den Wurfspieß, wird es hier nicht beschrieben in der Waffenrüstung. Und ich glaube wirklich, Fürbitte ist unsere Waffe, die über den Nahkampf hinausgeht. Denn wir können ja von hier aus auch für die anderen beten. Wir können anderen beistehen in ihrem Kampf. Sie sind zwar ganz nah dran, für sie ist es auf nahe Distanz, aber ich kann von zu Hause aus beten.
Für andere in ihrem Kampf unterstützen.
Ja, oder für meine Tante, die gerade operiert wird, oder für meinen Nachbarn in seiner Herausforderung, für meine Kinder, für meine Schulklasse, für meine Gemeinde, Kirche. Paulus sagt, betet auch für mich, finde ich ziemlich eindrücklich. Paulus schreibt da von diesem Kampf, er sagt, hey, seid fest, aber er schreibt es eben im Bewusstsein, auch ich brauche Gebet. Mhm. Also letztlich, wir brauchen einander in diesem Kampf. Und es ist das Gebet für alle Heiligen, auch für ihn. Wir können einander unterstützen. Und ich glaube, gerade das Gebet, weil es so wichtig ist, ist es auch umkämpft. Vielleicht wollen wir uns hinsetzen, wollen beten für was und gerade dann klingelt das Telefon, dass wir dann auch merken, hey, Moment mal. Oder es kommt uns eine Idee, das und das sollte ich noch tun. Da hilft es dann vielleicht, das schnell niederzuschreiben auf einen Zettel, damit wir uns wieder aufs Gebet fokussieren können. Aber dass wir uns bewusst sind, das Gebet ist eben diese effektive Waffe, die hilft auch auf Distanz. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus mit dem Gebet anschließt an die Waffenrüstung. Gebet hat Auswirkungen. Gut, jetzt, Wir haben diese sieben Waffen jetzt davon gehört. Wir sehen sie auch nochmals in diesem abschließenden Bild. Schaut euch mal die Elemente an, der Waffenrüstung. Und wir könnten uns ja wie entscheiden, zum Beispiel morgens, ich ziehe den Gurt der Wahrheit an. Also ich entscheide mich, in Offenheit und Transparenz zu leben. Jesu Gerechtigkeit soll mein Herz wie ein Panzer vor aller Anklage und Selbstanklage beschützen. Ich trage die innere Bereitschaft, für das Evangelium des Friedens einzutreten, wie Schuhe an den Füßen. Ich ergreife den Schild des Glaubens, weise Unglauben und Angst ab. Den Helm des Heils setze ich mir im Bewusstsein auf, dass Jesus meine Gedanken durch den Tag hindurch mit seiner Hoffnung prägen darf und Resignation keinen Platz in meinem Denken haben soll. Ich nehme Wahrheiten aus dem Wort Gottes in Anspruch, um sie wie ein Schwert in der Hitze des Alltagsgefechtes einzusetzen. Also wir können das ganz konkret machen. Eben, ich nehme den Gurt der Wahrheit, ich nehme den Panzer der Gerechtigkeit.
Ich entscheide mich zur Hoffnung statt fürs Aufgeben.
Ja, ich ziehe diese Schuhe an, ich nehme den Schild des Glaubens, nehme dieses Schwert. Und ich glaube, wenn wir in dieser Gesinnung leben, das sind ja alles Elemente der Gesinnung, und eben, wieso nicht mal ein paar Tage, es muss keine religiöse Übung werden, aber mal ein paar Tage am Morgen sagen, hey, ich möchte so durchs Leben gehen, im Alltag gewappnet, dass wir eben in diesen Herausforderungen in unseren Gedanken dann wissen, okay, jetzt Schild des Glaubens, Helm des Heils, Panzer der Gerechtigkeit.
Ich glaube, dann kommt so ein Friede in uns, dass automatisch wir Frieden verbreiten oder Frieden ausstrahlen werden.
Mhm. Übrigens, wenn ihr diese Geschichte noch nachlesen wollt von meiner Hoffnung, die ist auch in meinem Buch Wiederherstellung, da findet ihr sie.
Und viele andere ähnliche Geschichten.
Genau, aus meinem Leben. Ich denke, es hilft immer auch, wenn wir Biografien lesen, hören oder eben auch austauschen. Also auch über diese Dinge. Diskutiert doch miteinander, was sind die konkreten Schritte, die euch helfen.
Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten mit diesen Elementen des Schutzes. Bis zum nächsten Mal.